SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Im Überschwemmungsgebiet in Bosnien wird eine alte Bedrohung zur neuen Bedrohung, sagt der Leiter des Schweizerischen Katastrophenhilfskorps vor Ort.
Durch viele Erdrutsche sind die Minen weggespült worden und die Leute müssen da sehr, sehr vorsichtig sein.
Die Schweiz schickt Hilfe in die Überschwemmungsgebiete und im Tagesgespräch die wirtschaftlichen Folgen und die politische Dimension der Flut. In Thailand sitzt der Putschgeneral fest im Sattel und zeigt sich großzügig. Und der ETH-Rat nimmt Stellung zu gesponserten Lehrstühlen und verteidigt sich. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Ueli Zindl. Er hat die Nachrichten.
In Thailand hat Armeechef Prayut Chan-o-cha offiziell die Regierungsverantwortung übernommen. Das gelte, solange kein neuer Ministerpräsident im Amt sei, teilte die Armee mit. Zudem verfügte der Militärrat Ausreisesperren gegen 150 Personen, darunter Politiker und Aktivisten. Das Militär hatte gestern die Regierung abgesetzt. Die Schweiz verstärkt ihre Hilfe für den Balkan nach den verheerenden Überschwemmungen. Das schreibt das Außendepartement. Die Schweiz liefert Geräte nach Serbien und Bosnien-Herzegowina, um Trinkwasser aufzubereiten und verschmutzte Quellen zu säubern. Ende Woche reisen weitere Expertinnen und Experten ins Überschwemmungsgebiet. Bereits am Montag waren zwei Expertenteams nach Serbien und Bosnien-Herzegowina gereist. Die Gegner der Volksinitiative für eine öffentliche Krankenkasse haben den Abstimmungskampf mit einem Gutachten eröffnet. Dieses kommt zum Schluss, dass mit der Einheitskasse die Prämien für Familien stark ansteigen würden. Die Initianten weisen diese Auslegung des Initiativtextes zurück. Sollten die Bedenken der Gegner von Bundesrat und Parlament ernst genommen werden, ziehen die Initianten ein eigenes Gutachten in Betracht. Die Volksinitiative verlangt, dass die obligatorische Grundversicherung in Zukunft von einer einzigen Krankenkasse angeboten wird, einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung. Abgestimmt über die Initiative wird am 28. September. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat den früheren kongolesischen Milizenführer Germain Katanga zu 12 Jahren Haft verurteilt. Katanga war vom Gericht bereits im März schuldig gesprochen worden. Nun wurde das Strafmaß bekannt. Der 36-Jährige habe einen entscheidenden Beitrag geleistet zu schweren Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, erklärten die Richter. Katanga wurde insbesondere für ein Massaker im Dorf Bogoro vor rund 10 Jahren verurteilt, dem mehr als 200 Menschen zum Opfer fielen. Im türkischen Istanbul sind 2 Personen getötet worden im Zusammenhang mit gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizisten und Regierungsgegnern. Das erste Opfer hatte in der Nähe einer Demonstration an einer Beerdigung teilgenommen. Der Mann wurde offenbar durch einen Warnschuss der Polizei am Kopf getroffen und starb wenig später, teilte das behandelnde Spital mit. Der Vorfall löste weitere heftige Proteste aus, bei denen ein Demonstrant getötet wurde. In Syrien haben Rebellen eine Wahlveranstaltung in der Stadt Dara angegriffen. Bei dem Bombenanschlag gab es Tote und Verletzte. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Sana wurde an der Veranstaltung für die Wiederwahl von Präsident Bashar al-Assad geworben. Der Machthaber selber sei jedoch nicht vor Ort gewesen, hieß es. Opferzahlen nannte die Agentur keine. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London, die den Regierungsgegnern nahesteht, berichtete hingegen von mindestens 20 Toten und mehr als 30 Verletzten. In Großbritannien fanden gestern neben den Europawahlen auch Kommunalwahlen statt. Bei den Kommunalwahlen zeigen erste Ergebnisse starke Gewinne der antieuropäischen Partei UKIP. Die größten Verluste erleiden auf der nationalen Ebene regierende Konservative und deren Koalitionspartner die Liberalen. Von den Europawahlen gibt es bis Sonntag keine offiziellen Resultate aus Großbritannien. Beim Wasserspiel auf dem Berner Bundesplatz hat es am Morgen einen Zwischenfall mit Chemikalien gegeben. Im Technikraum unter dem Platz sei eine Flüssigkeit ausgelaufen, teilte die Kantonspolizei mit. 3 Personen mussten medizinisch betreut und für Abklärungen ins Spital gebracht werden. Um welche Chemikalie es sich handelte, ist noch nicht bekannt. Für die Bevölkerung hat laut Polizei keine Gefahr bestanden. Der Bundesplatz wurde vorübergehend gesperrt. Das Wetter: im Norden scheint am Nachmittag zeitweise die Sonne, im Westen und Süden ist stellenweise mit Gewittern zu rechnen. Der Samstag bleibt vielerorts sonnig. Längs der Voralpen sind die Wolken zahlreicher und einzelne Regenschauer möglich. In der ganzen Schweiz liegen die Höchsttemperaturen um 20 Grad.
Und hier noch eine dringende Meldung. SRF-Verkehrsinfo von 12.35 Uhr in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern Stau wegen eines Unfalls. Als Folge, das war ein bisschen schnell, noch der Nachtrag: als Folge auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel stockender Verkehr. So, und so geht es im Rendezvous jetzt weiter. In der Ostukraine wird gekämpft. Im Westen sind die Menschen desillusioniert, wie diese Frau in Kiew.
Может выдвинуться и подойти близко к победе только человек с большими деньгами, потому что это очень дорого.
Nur wer reich sei, könne diese Wahl gewinnen. Gefährliche Straftäter einsperren oder therapieren.
Irgendwann mal wird er entlassen, es sei denn, die Gesellschaft beschließt sich, die Leute einfach lebenslang zu verwahren. Dann muss er da draußen auch wieder funktionieren. Und dann sollte er dann auch gut funktionieren.
Besuch in der Station Etoine in Bern. Zuerst aber 900 Kilometer südöstlich ins Gebiet des früheren Jugoslawien. Es ist die schwerste Überschwemmung auf dem Balkan, seit gemessen wird. Betroffen sind drei Länder: Serbien, Bosnien und Kroatien. Und allein Serbien schätzt die Schäden auf über 1 Milliarde Euro. Jetzt bedroht eine neue Gefahr die Bevölkerung und die Helfer: Minen, die seit dem Krieg in Bosnien im Boden liegen. Das Hochwasser hat einen Teil dieser Minen aus den markierten Minenfeldern weggerissen. Ich konnte vor der Sendung mit Peter Dario sprechen. Er leitet in Bosnien ein 5-köpfiges Team des Schweizerischen Katastrophenhilfskorps und ist nördlich von Sarajevo unterwegs, zwischen Doboj und Tuzla. Ich fragte Peter Dario zuerst, was er vor Ort gesehen hat.
Wir haben in den verschiedenen Orten Zerstörungen gesehen. Man sieht die Spuren noch, wie hoch das Wasser früher war. In Maglaj zum Beispiel war der über 7 Meter über dem normalen Wasserspiegel. Und das sieht man an den Bäumen, hangen da so Plastik an den Ästen. Die Blätter, die sind praktisch weg bis auf die Höhe, wo der Wasserstand war damals.
Das zeigt natürlich auch die Wucht des Wassers. Vor 2 Tagen sagte der Hohe Repräsentant für Bosnien, das größte Problem im Moment sei Trinkwasser. Etwa 1 Million Menschen habe kein Trinkwasser. Ist das immer noch das größte Problem?
Das Trinkwasser ist immer noch ein Problem, aber es ist ein Problem in den Orten, die noch unter Wasser stehen. Die Orte, wo das Wasser zurückgegangen ist, da konnten sie die Pumpen wieder in Betrieb nehmen. Das Wasser ist heute wieder im Flussbett zurück und die Leute, die können mit den Reinigungsarbeiten beginnen. Und das machen sie auch. Sie räumen den Schlamm weg, sie reinigen ihre Habseligkeiten häufig mit Wasser, das sie jetzt wieder zur Verfügung haben.
Wir haben hier gelesen, dass von den etwa 120.000 Minen, die nach dem Krieg noch im bosnischen Boden gelegen sind, einige weggeschwemmt worden sind. Welches Problem besteht oder welche Gefahren bestehen durch diese Minen in Bosnien?
Also alles, was heute noch unter Wasser steht, weiß man nicht genau. Die Orte, wo der Schlamm am Boden liegt und in den Feldern liegt, die sind gefährdet. Man hatte früher Karten, man wusste, wo die Gebiete waren, aber das ist heute nicht mehr so zuverlässig, weil eben die Minen weggespült wurden, teilweise über Kilometer. Und die Leute müssen da sehr, sehr vorsichtig sein. Wir selber haben uns als Sicherheit gesagt, ja, wir gehen nur über Wege und Straßen, die gereinigt und frei sind.
Das heißt, das wird noch sehr viel Arbeit geben, um diese Minen noch loszuwerden. Wer übernimmt denn diese Arbeit?
Das wird noch sehr lange gehen. Also wir sind von der UNO informiert worden, da gibt es Minenspezialisten und die arbeiten mit den Organisationen zusammen, die spezialisiert sind.
Sie werden auf eine andere Art und Weise helfen vor Ort. Was machen denn Sie genau?
Was wir vorgesehen haben, das ist, Leute zu instruieren, lokale Leute in der Brunnenreinigung. Und zwar sind das offene Brunnen, circa 10 Meter tief, und da werden Kessel runtergelassen und Wasser aus dem Brunnen rausgeschöpft. Die sind natürlich überschwemmt worden und sind kontaminiert. Die zweite große Aufgabe von uns, wir können sehr gut Hilfestellung geben in Ausbildung von Wasserchlorierung, sei es das städtische Anlagen oder sei es das mobile mit Tankwagen, die wir chlorieren.
In Serbien sah man Bilder von jungen Leuten, meist jungen Männern, die zu Dutzenden, zu Hunderten vor Ort gingen, um den Flutopfern zu helfen. Haben Sie in Bosnien die gleiche Solidarität erlebt?
Wir haben genau die gleiche Solidarität erlebt. Also da kommen Studenten, junge Leute und so kommen mit Bussen an am Morgen. Die bringen sogar teilweise ihre eigenen Schaufeln mit und helfen der Bevölkerung, den Schlamm wegzuräumen. Das also ist wirklich sehr eindrucksvoll.
Sagt Peter Dario vom Schweizerischen Katastrophenhilfekorps in Bosnien. Und zur Solidarität im Land äußerte sich auch der höchste Vertreter der EU in Bosnien, Valentin Itzko.
Es ist zwar ein trauriger Anlass, aber ich muss sagen, zum ersten Mal seit 18 Jahren spricht niemand mehr über Serben, Kroaten oder Bosniaken, ja, über die Orthodoxen, die Katholiken oder die Moslems, sondern man spricht nur mehr von Menschen. Von Menschen in Not, vom Nachbarn in Not, und so ist auch die Solidarität gigantisch. Es helfen muslimische Dörfer den Serben, es helfen Katholiken den Moslems etc. und umgekehrt, ja. Vielleicht entsteht jetzt das erste Mal so eine Art Wir-Gefühl, das wir nach dem Krieg 1995 nicht mehr hatten.
Über die politischen und wirtschaftlichen Folgen der Flut in Südosteuropa sprechen wir im Tagesgespräch um eins mit unserem Korrespondenten in Belgrad. Und noch die Glückskette, Anmerkung, die Glückskette sammelt für die Flutopfer. Spenden können Sie aufs Postkonto 10-15.000-6 mit dem Vermerk Überschwemmungen Balkan. In Thailand ist der Putsch des Militärs ruhig über die Bühne gegangen. So ruhig, dass das Militär heute bereits einen Teil der angeordneten Maßnahmen gelockert hat. Ostasien-Korrespondent Urs Morf.
Junta-Chef Prayut Chan-o-cha hat offenbar großes Vertrauen darauf, dass er und seine Generäle bereits sehr fest im Sattel sitzen. Kein Wunder, der Putsch gestern ging reibungslos und völlig unblutig über die Bühne. Zudem sind über Nacht in Bangkok und auch in den nördlichen und nordöstlichen Stammlanden der Thaksinisten alle befürchteten Widerstandsaktionen ausgeblieben, obwohl sie einmal mehr aus der Macht gehebelt wurden. Da kann sich die Militärjunta gewissermaßen großmütige Gesten leisten. Zwar verhängte man gegen 155 Mitglieder der politischen Elite aus allen Lagern des Spektrums ein Ausreiseverbot. Zudem befahlen die Generäle einem Teil dieser Personen unter Verhaftungsandrohung, sich bei bestimmten militärischen Stellen zu melden. Gleichzeitig wurden aber bereits die Anführer der zwei größten Parteien des Landes wieder auf freien Fuß gesetzt, die Generäle gestern nach den gescheiterten Verhandlungen der verfeindeten Lager zur Einleitung des Putsches festgenommen hatten. Die gleichzeitig festgesetzten Führungsriegen der zwei rivalisierenden Straßenprotestlager allerdings behalten die Militärs weiter in Gewahrsam. Und auch mit der heute vorgeladenen Politprominenz verfahren die Uniformierten offenbar unterschiedlich. Manche von ihnen sind nach kurzer Zeit wieder freigekommen, wohl gegen das Versprechen, auch weiterhin nicht aufzumucken. Von einigen weiß man hingegen noch nicht, wann sie wieder in der Öffentlichkeit auftauchen werden. Dafür hat die Junta auch diejenige Sicherheitsmaßnahme gelockert, über die sich die Bevölkerung bisher am meisten geärgert hatte. Ab sofort dürfen Thailands Fernsehsender auch wieder Seifenopern, Talkshows, zensurierte Nachrichten sowie Krimis und Werbespots senden und müssen nicht mehr das Programm des Militärsenders übernehmen. Gegenwärtig soll Junta-Chef Prayut ins südlich von Bangkok gelegene Seebad Hua Hin unterwegs sein, um in der dortigen Sommerresidenz des Königs die Machtübernahme absegnen zu lassen. Das gehört fest zum Ritual der militärischen Staatsstreiche, von denen Thailand in den letzten 82 Jahren bereits 19 erlebt hat. Noch nicht bekannt ist hingegen weiterhin, wann und wie die Generäle diesmal die Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen einleiten wollen.
Trotz der Krise in der Ostukraine, Kiew hält an der Präsidentenwahl vom kommenden Sonntag fest. Als Favorit gilt Petro Poroschenko, ein schwerreicher Süßwarenfabrikant. In der Hauptstadt Kiew sollte die Wahl regulär und ohne Probleme durchgeführt werden können. Euphorie kommt aber auch dort nicht auf. Unser Korrespondent Peter Giesling mit einer Reportage aus Kiew.
Schon von Weitem laut hörbar scheppert dieser Protestsong durch die Bogdan-Chmelnitzki-Straße. Die Politiker, sie haben uns alle im Stich gelassen. Die Politiker haben uns verraten. Der Song der Gruppe Skryabin ist in der Ukraine äußerst populär. Denn fast immer in den letzten Jahren hat sich die Bevölkerung von den jeweils neu gewählten politischen Machthabern enttäuscht, ja betrogen gefühlt. Im Unterschied zur Ostukraine, wo die Präsidentschaftswahl wegen der Separatisten und wegen der besetzten Gebäude kaum durchgeführt werden kann, weist hier in der ukrainischen Hauptstadt, in Kiew, alles darauf hin, dass die erste Runde der Präsidentschaftswahl, jedenfalls im übrigen Land, in Ruhe stattfinden wird. In Kiew besteht man im Übrigen auch darauf, dass die Wahl auch ohne Votum aus dem Donbassgebiet ihre Gültigkeit haben wird. Und die Umfrageinstitute, sie gehen davon aus, dass der Oligarch und sogenannte Schokoladenkönig Petro Poroschenko die Wahl spätestens in einem zweiten Wahlgang klar gewinnen wird. Doch große Freude, eine eigentliche Euphorie ist hier kaum feststellbar. Poroschenko wird von vielen zwar respektiert, er gilt aber als Kompromisskandidat. Verunsichernd wirkt offensichtlich, dass einmal mehr ein milliardenschwerer ukrainischer Oligarch das Land führen will.
Может выдвинуться и подойти близко к победе только человек с большими деньгами, потому что это очень дорого.
Nur Reiche hätten eine Chance, bei der Wahl zu siegen, meint Antonina Novikova, die an einem Stand der Vaterlandspartei Werbematerial für die Kandidatin Julia Timoschenko verteilt. Auch Timoschenko ist eine Oligarchin und Antonina gibt unumwunden zu, dass sie selbst am Sonntag weder Timoschenko noch Poroschenko, sondern einem anderen, eher unbekannten Kandidaten ihre Stimme geben wird. Man solle die Reichgewordenen doch nicht verunglimpfen, wirft eine Passantin ein. Poroschenko hat immerhin bewiesen, dass er gut arbeiten und geschäften kann. Nein, meint Antonina Novikova am Werbestand der Vaterlandspartei. Die Oligarchen haben ihr Geld doch nicht redlich verdient. Die Betriebe von Poroschenko waren doch einst volkseigene Betriebe der Sowjetunion. Was sind denn diese Oligarchen? Das sind doch bloß Leute, die sich damals diese Betriebe aneignen konnten. Doch auch ihr ist klar, dass der gewiefte Oligarch Poroschenko die meisten Stimmen auf sich vereinigen wird. Und, so meint sie, das sei letztlich auch gut so. Die meisten geben Petro Poroschenko die Stimme, weil mit ihm die Wahlen vielleicht schon im ersten Wahlgang entschieden werden können. Es geht den meisten darum, dass jetzt angesichts der Unruhen im Land die Wahl überhaupt stattfinden kann. Poroschenko hatte vom Spätherbst an die Maidan-Bewegung konsequent unterstützt. Doch bei den Aktivisten dort auf dem Maidan löst der Schokoladenkönig und ehemalige Minister keine allzu große Begeisterung aus. Wenn auch nach dieser Wahl nicht alles besser wird, werden wir eben einen zweiten oder auch einen dritten Maidan durchführen. Stas Dorn ist ein Aktivist, den ich auf dem Kiewer Maidan angetroffen habe. Er mahnt, dass sich nicht nur im Osten und Süden der Ukraine, sondern dann mit anderer politischer Akzentsetzung vielleicht auch wieder in der übrigen Ukraine neue Unruhen breit machen könnten, trotz der anstehenden Präsidentschaftswahl.
Der Vorwurf ist happig. Die ETH Lausanne soll dem Nahrungsmittelkonzern Nestle ein Vetorecht bei der Besetzung von zwei Lehrstühlen gewährt haben, die von Nestle mitfinanziert werden. So geht das nicht, lautete die Kritik, wenn die Wirtschaft auf diese Weise die Wissenschaft beeinflusst und unter Druck setzt. Jetzt hat der ETH-Rat, der Verwaltungsrat der Eidgenössischen Hochschulen in Zürich und Lausanne, Stellung genommen. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Die Nestle-Tochter Nestec finanziert an der ETH Lausanne zwei Lehrstühle mit. Im Vertrag zwischen der Firma und der Hochschule steht, jede Ernennung muss durch Nestec schriftlich genehmigt werden. Eine solche Klausel sei mit der Forschungsfreiheit nicht vereinbar, sagen Kritiker. Und der Präsident des ETH-Rats, Fritz Schießer, sagte letzte Woche gegenüber Radio SRF:
Das ist ein Vertrag aus dem Jahr 2006. Die Berufungen sind erfolgt. Es geht darum, das Bewusstsein zu schärfen, dass solche Klauseln nicht mehr zulässig sind.
Nun kommt der ETH-Rat, das Gesamtes, zum Schluss. Die Klausel sei kein Vetorecht und damit sei im Vertrag zwischen Nestec und ETH Lausanne auch nichts auszusetzen. Im ETH-Rat sei man sich völlig einig, dass ein Vetorecht inakzeptabel sei. Doch alles, was dem Sponsor in diesem Fall zugesichert werde, sei nicht zahlen zu müssen, sagt Bess Kressner vom ETH-Rat.
Il est clair que nous sommes tous d'accord qu'un sponsor n'a pas le droit de veto. Tout ce qu'il peut faire, c'est dire je ne finance pas.
Aber das sei noch nie passiert, ergänzt Bess Kressner. Doch entspricht das faktisch nicht doch einem Vetorecht? Denn die Hochschulen gehen ja gerade darum, Kooperationen mit Sponsoren ein, um zusätzliches Geld für neue Professuren zu generieren. Geld, das ohne das Sponsoring vielleicht fehlt und die Schaffung einer Professur damit verunmöglicht. Das sei nicht der Fall, entgegnet Bess Kressner. Die Hochschulen hätten genügend finanziellen Spielraum, um solche Fälle abzufedern. Und sie wehrt sich auch gegen die Unterstellung, Geldgeber könnten mit der Möglichkeit, ihr Geld wieder zurückzuziehen, die Ausrichtung einer Hochschule subtil beeinflussen.
C'est une présomption de votre part. Ça ne se passe pas comme ça dans la pratique. Il faut avoir un minimum de confiance dans la façon de piloter.
Das geschehe einfach nicht. Da müsse man auch ein Minimum an Vertrauen in die Hochschulen haben, sagt Bess Kressner vom ETH-Rat. Sowieso seien Einflussversuche von öffentlichen Stellen viel häufiger als von Firmen wie Nestec.
Quand vous parlez d'influence, soyons honnêtes, les pressions les plus fortes que nous avons eues ne viennent généralement pas du secteur privé. Parce qu'il y a aussi des chaires qui sont financées par les administrations publiques et souvent dans ce cas-là, ils essayent d'orienter.
Handlungsbedarf sieht der ETH-Rat also nicht. Aber
on va demander aux deux écoles et aux instituts de recherche de faire très très attention dans la rédaction des contrats.
Der ETH-Rat will in Zukunft den Hochschulen nahelegen, bei den Verträgen so unzweideutig wie möglich Vetorechte auszuschließen.
Pascal Bieber. Rendezvous, es ist 8:08. Psychisch kranke Straftäter therapieren statt wegsperren. Das geht ins Geld. 58.000 Franken bezahlt zum Beispiel der Kanton Bern für den teuersten Häftling, der in der psychiatrischen Klinik Rheinau betreut wird. Ein Extrembeispiel. Doch auch in anderen Kliniken summieren sich die Kosten für einen psychisch kranken Täter auf über 1.000 Franken pro Tag. Was die Betreuung so teuer macht, zeigt das Beispiel der forensisch-psychiatrischen Station Etoine in Bern. Brigitte Mader hat sie besucht.
Es ist ein Hochsicherheitstrakt, doch sichtbar ist das nicht. Keine Gitter vor den Fenstern, die Türen zu Aufenthaltsraum und Werkatelier sind offen. Ein Mann liest die Zeitung auf dem Sofa, die anderen sind am Basteln, Blumen aus PET-Flaschen. Wir sind im Wohnbereich der Station Etoine, einer Spezialabteilung der psychiatrischen Klinik Waldau in Bern. Manuela Campaniello leitet diese Station mit 14 Plätzen.
Bei uns kommen sie ja erstens mal zur Krisenintervention hierhin und natürlich auch zur Therapie, zur Medikamenteneinstellung. Und das tut sich dann halt schon ein bisschen unterscheiden von einem Gefängnis. Wir sind eine therapeutische Einrichtung.
Wo die schweren Fälle behandelt werden. Straftäter, die wegen einer psychischen Erkrankung im normalen Strafvollzug nicht mehr tragbar sind. Drogendealer, Sexualtäter, Leute mit hohem Gewaltpotenzial oder solche, die suizidgefährdet sind. Patienten heißen sie hier. Und nicht Insassen. Therapie wird groß geschrieben. Und auf dem Wochenplan stehen auch Yoga, Musik, Fitness.
Wir probieren hier auch die Leute ein bisschen rauszulocken, dass sie sich auch wieder etwas überhaupt zutrauen, wieder mal einen Filzstift in die Finger zu nehmen. Weil man muss sehen, die Patienten haben genug Zeit, ihren Situationen nachzudenken. Und dann ist das auch sehr eine nützliche und gute Ablenkung.
10 Pflegefachleute kümmern sich um sie rund um die Uhr. Dazu kommen Ärzte, Psychologen, Therapeuten. Die Patienten sollen so weit gesund werden, dass sie zurück in den Strafvollzug können. Es ist ruhig an diesem Nachmittag. Doch so beschaulich sei es nicht immer, sagt Chefarzt und Forensiker Thomas Müller.
Mir ist das gerade kürzlich wieder passiert. Ich habe in einer Situation einen Patienten vielleicht etwas unterschätzt. Ja, und ich bin zwar nicht verletzt worden, aber doch versucht, hat man mich versucht anzugreifen. Das kann sehr schnell wechseln.
Deshalb ist ein Sicherheitsdienst Tag und Nacht auf der Station. 5 Leute teilen sich in diesen Dienst. Ihr Chef, Martin Burger, sagt:
Wenn die Fachleute, die Patienten einschätzen, Patienten als gefährlich einschätzen, begleiten wir den. zum Rauchen, zu einem Gespräch, für eine Therapie, dass er in den Spaziergarten kann. Und dann begleiten wir ihn. Begleiten.
In den offenen Wohnbereich darf nur, wer stabil ist. Die anderen müssen im Zimmer bleiben. Alles wird kontrolliert, auch die persönlichen Sachen, wenn jemand neu eintritt. Dafür steht im Keller ein Röntgengerät.
Wir haben hier Zahnpasta. Auch Zunegetuben tut man kontrollieren. Es kann sein, auch in so einer Sporttasche können die Nähte auftrennt werden. Es können Drogen drinnen versteckt werden, wieder zugenäht. Das sieht man von bloßem Auge nicht.
Videokameras überwachen das Areal. Dazu kommen spezielle Schließanlagen, Sicherheitsglas und ein hoher Stacheldrahtzaun ums Gelände. Allein die Sicherheit kostet 600 Franken pro Behandlungstag.
Wir haben keine Patienten, die geflüchtet sind. Wir haben hier keine verletzte Personen gehabt, aufgrund von Ereignissen. Und da denke ich, da ist der Betrag durchaus gerechtfertigt, der da aufgewendet wird, jeden Tag für die Station zu unterhalten.
Für Sicherheit und Therapie verrechnet die Station Etouan alles in allem 1200 Franken pro Patient und Tag. Das ist viel Geld, gibt Chefarzt Thomas Müller zu. Es sei aber sinnvoll eingesetzt, für die Patienten und letztlich auch für die Allgemeinheit.
Irgendwann mal wird er entlassen, es sei denn, die Gesellschaft beschließt sich, die Leute einfach lebenslang zu verwahren. Aber das ist nicht meine Haltung. Da muss er da draußen auch wieder funktionieren. Und dann sollte er dann auch gut funktionieren.
Funktionieren dank Therapien. Das sei teurer, als psychisch kranke Straftäter wegzusperren. Ob man sich diese aufwendigen Behandlungen leisten wolle, sei schließlich eine gesellschaftspolitische Frage.
Die USA und ihre westlichen Verbündeten halten sich in den aktuellen Konflikten militärisch zurück. In Syrien zum Beispiel oder in der Ukraine. Die Zeiten der USA in der Rolle des Weltpolizisten sind vorbei. Aus gutem Grund, aber auch mit Konsequenzen, meint der Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI, Tilman Brück. Fredrik Steiger hat mit dem abtretenden SIPRI-Chef gesprochen.
Von Haus aus ist Tilman Brück kein Strategie- oder Abrüstungsexperte, sondern Ökonom. Wenn er über Krieg und Frieden redet, geht es daher oft um Geld. Und da wird klar, dass die Supermacht USA in ihren jüngsten großen Kriegen Vietnam, Irak und Afghanistan gigantische Summen verbrannt, aber dennoch ihre Ziele verfehlt hat. Washington ist daher zurückhaltend geworden gegenüber neuen, teuren militärischen Engagements.
Wenn Sie diese zusätzlichen Ausgaben tätigen wollen, können Sie das durchaus tun. Es ist dann eine Frage der politischen Präferenzen. Möchte man in die marode Infrastruktur in den USA investieren oder möchte man in militärische Abenteuer investieren oder möchte man vielleicht die Steuersätze zurückfahren? Alles kann man nicht haben.
In autoritär regierten Ländern wie Russland oder China sind höhere Rüstungsetats und teure militärische Abenteuer problemlos durchsetzbar. Doch im demokratischen Westen wächst dagegen der Widerstand. Für die europäischen NATO-Mitglieder heißt das, laut dem Chef des Stockholmer Friedensforschungsinstituts,
weniger jenseits unserer eigenen Grenzen eingreifen und uns vielleicht verstärkt darauf konzentrieren, uns selber gegenseitig zu verteidigen, dass die NATO-Staaten ihren Bündnispflichten nachkommen, Rückbesinnung auf die Kernaufgabe der NATO.
Für diese Rückbesinnung müsste die NATO eigentlich Russlands Präsident Wladimir Putin dankbar sein. Auf einmal muss die Militärallianz nicht mehr in fernen Regionen aktiv werden, um ihre Daseinsberechtigung zu untermauern. Die neue Herausforderung ist die alte und sie ist gleich vor der Tür. Doch die neue Bescheidenheit des Westens, der wachsende amerikanische Unwille, den Weltpolizisten zu spielen, hat Konsequenzen.
Das heißt natürlich auch, dass man viele Entwicklungen hinnehmen muss, die man eigentlich nicht für gut heißt, zum Beispiel die Entwicklung in Syrien.
Der Handlungsspielraum für andere Großmächte wie China und Russland, aber auch für Mittelmächte wie Iran oder Pakistan wächst. Beispiele dafür sind die Ukraine, Syrien, aber auch der Konflikt im Südchinesischen Meer. Dort wird es Peking über kurz oder lang gelingen, die Herrschaft über etliche Inselgruppen und riesige Meeresgebiete zu übernehmen, obschon das völkerrechtswidrig ist und Chinas kleinere Nachbarländer brüskiert. Auch als Friedensforscher hielt es Tilman Brück für falsch, wenn der Westen militärisch ganz auf Tauchstation ginge. Es sei eine Illusion, dass Europa ein Kontinent sei, wo Konflikte ausschließlich mit diplomatisch-politischen Mitteln gelöst würden.
Wir sollten nicht so tun, als ob Europa so friedlich wäre.
Er warnt aber, trotz der tatsächlichen oder gefühlten Bedrohung durch Russland, vor einem neuerlichen Rüstungswettlauf.
Die Gefahr besteht, dass Europa sich auf einen Rüstungswettlauf einlässt, der ja nicht per se mehr Sicherheit schafft.
Zumal Europa schon heute mehr Sicherheit und mehr militärische Schlagkraft haben könnte, und zwar ganz ohne Aufrüstung. nämlich schlicht dank mehr Zusammenarbeit und weniger nationalen Sonderzüglein der NATO-Länder. Also mehr Potenz für gleich viel oder weniger Geld. Doch auch anderswo in der Welt dürfe sich der Westen so Brück nicht völlig abmelden. Begrenzte Einsätze mit begrenzten Zielen und zu begrenzten Kosten solle man auch künftig prüfen. Trotz aller Folgeprobleme sieht er beispielsweise Libyen oder Mali als Positivbeispiele.
Der Libyen-Einsatz hat gezeigt, dass ein begrenztes Engagement möglich war. In Mali haben die Franzosen ein begrenztes Engagement gefahren.
Er kann sich auch vorstellen, dass ein streng limitiertes westliches Eingreifen in Syrien, etwa mit Flugverbotszonen, etwas gebracht hätte.
Ein frühes Einschalten der Amerikaner und der Verbündeten in Syrien, zum Beispiel durch eine Flugverbotszone, hätte politisch und militärisch Auswirkungen haben können.
Natürlich, Russland und Iran wären empört gewesen, doch militärisch verhindern können hätten sie diese Schwächung ihres Verbündeten Assad nicht. Entscheidend ist aber für Brück, die Zeit, da sich die USA mit oder ohne Europa in große Kriege stürzten, ist passé. Ebenso die Zeit der großen Ambitionen, Länder wie Afghanistan oder Irak mit militärischen Mitteln zu prosperierenden Demokratien zu machen.
Friedrich Steiger, gleich eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über die Überschwemmungen in Südosteuropa, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Uli Zindl.
In Thailand hat Armeechef Prayut Chan-o-cha offiziell die Regierungsverantwortung übernommen. Zudem verfügte der Militärrat Ausreisesperren gegen 150 Personen, darunter Politiker und Aktivisten. Die Schweiz verstärkt ihre Hilfe für den Balkan nach den verheerenden Überschwemmungen. Nach Serbien und Bosnien-Herzegowina werden Geräte geliefert, um Trinkwasser aufzubereiten und verschmutzte Quellen zu säubern. In der Türkei sind bei Demonstrationen in Istanbul zwei Personen getötet worden. Beim ersten Opfer handelt es sich um einen unbeteiligten Mann. Das zweite hat an Protesten teilgenommen, die sich gegen den Tod des ersten richteten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.